Schwere Hungersnot im belagerten Samaria. Einige Zeit später zog König Ben-Hadad von Syrien alle seine Truppen zusammen, marschierte in Israel ein und belagerte Samaria. In der eingeschlossenen Stadt brach eine große Hungersnot aus. Schließlich kostete ein Eselskopf 80 Silberstücke und für eine Handvoll Taubenmist musste man 5 Silberstücke zahlen. Das Ende der Hungersnot. Draußen vor dem Stadttor saßen 4 aussätzige Männer. Sie sagten zueinander: Was sollen wir hier sitzen und auf den Tod warten? In der Stadt herrscht Hungersnot. Gehen wir in die Stadt, dann verhungern wir. Bleiben wir hier, verhungern wir auch. Warum also nicht ins Lager der Syrer gehen? Wenn sie uns am Leben lassen, dann haben wir noch einmal Glück gehabt. Und wenn sie uns umbringen, ist es auch egal. Wir wären hier sowieso gestorben. Sobald es dunkel wurde, machten die 4 sich auf den Weg zum Heerlager der Syrer. Doch als sie zu den ersten Zelten kamen, konnten sie weit und breit keinen Menschen entdecken. Denn der Herr hatte die Syrer das Donnern von Pferdehufen und den Lärm heranbrausender Streitwaren hören lassen, als ob ein riesiges Heer im Anmarsch wäre. Das sind die Könige der Hethiter und der Ägypter mit ihren Truppen, hatten die Syrer gedacht. Bestimmt hat der König von Israel sie zu Hilfe gerufen. Gleich greifen sie an. Hals über Kopf hatten die Syrer in der Abenddämmerung die Flucht ergriffen. Ihre Zelte, die Pferde und Esel, ihr ganzes Hab und Gut. Alles hatten sie zurückgelassen und waren um ihr Leben gerannt. Als nun die 4 aussätzigen Männer ins Lager kamen, gingen sie in eines der Zelte, aßen sich erst einmal satt und stillten ihren Durst. Dann rafften sie alles an Silber, Gold und Kleidern zusammen, was sie dort im Zelt finden konnten, und versteckten die Schätze außerhalb des Lagers. Schnell eilten sie zurück, gingen in das nächste Zelt und nahmen auch von dort alles mit, was sie am Kostbaren finden konnten, um es in ihr Versteck zu bringen. Doch dann sagten sie zueinander: Eigentlich ist es nicht recht, was wir hier tun. Heute ist ein Freudentag. Wir haben eine so gute Nachricht für die Leute in der Stadt und behalten sie für uns. Wenn wir unsere Entdeckung erst morgen früh melden, machen wir uns schuldig. Kommt, lasst uns zurückgehen und im Königspalast alles berichten. Wir werden jetzt ein Video anschauen, wo wir noch ein bisschen mehr darüber erfahren, was mit dem Thema Festessen weiter sagen gemeint ist.
Hunger. Menschen haben Hunger. Ich sowieso immer. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wie vor mir ein saftiges Steak mit Pommes und Mayo steht und ich weiß im Hinterkopf, Mama hat zum Nachtisch Tiramisu gemacht, dann läuft mir jetzt schon das Wasser im Mund zusammen. Aber das ist ja gar nicht das Thema. Was ist Hunger? Ich habe mal im Internet eine Definition nachgeschaut und dort steht: Hunger ist ein unangenehmes Gefühl in der Magengegend oder das Verlangen, etwas zu essen. Ich will euch eine Geschichte erzählen, wo ich richtig Hunger hatte. Wir haben mit der Familie eine Reise nach Israel geplant und die Reise war teuer und irgendwo musste gespart werden. Also war Mama und Papas Idee, wir wollen die teuren Abendessen durch 5-Minuten-Terrine ersetzen. Das einzige Problem war, dass wir mit dem Flugzeug geflogen sind und dass die großen 5-Minuten-Terrinenboxen nicht in den Koffer gepasst haben. Also haben wir die 5-Minuten-Terrine in Plastiktüten umgeschüttet. Und dann haben wir, wie hier auf dem Bild seht, 5-Minuten-Terrine aus einer Salatschüssel gegessen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde 5-Minuten-Terrine generell eklig. Aber mit 6 Mann 5-Minuten-Terrine aus einer Salatschüssel zu essen, war für mich der absolute Horror. Und so bin ich den ein oder anderen Abend hungrig ins Bett gegangen. Also, wie entsteht Hunger? Ich glaube, erst einmal entsteht Hunger, wenn wir keine Nahrung haben. Ich habe im Internet nachgeschaut, der durchschnittliche Mensch in Deutschland braucht 2500 Kilokalorien und die durchschnittliche Frau 2100 Kilokalorien. Ich habe euch das mal umgerechnet, damit ihr es euch ein bisschen besser vorstellen könnt. Also, ein Mensch bräuchte am Tag 10 Big Macs oder auch anders gesagt 33 Salatköpfe oder am allerbesten 320 Gummibären. Dabei ist aber nicht nur wichtig, dass wir Menschen genügend Nahrung von den Kalorienanzahl bekommen, sondern dass wir vor allen Dingen die richtige Nahrung bekommen. Wissenschaftler haben dafür eine Pyramide entwickelt, die Ernährungspyramide. Die kennt ihr wahrscheinlich alle aus der Grundschule. Je höher das Lebensmittel in der Pyramide steht, desto weniger sollten wir das essen. Also ist für den menschlichen Körper wichtig, dass wir Lebensmittel in einem bestimmten Verhältnis bekommen. Wenn wir die Lebensmittel in dem bestimmten Verhältnis bekommen, dann ist unser Körper gesund. Wir schauen noch mal einmal in den Bibeltext. Dort steht Vers 25, schließlich kostete ein Eselskopf 80 Silberstücke und für eine Handvoll Taubenmist musste man 5 Silberstücke bezahlen. Ich weiß jetzt nicht genau, was für Nährstoffe in Taubenmist sind, aber ich glaube definitiv nicht die richtigen, um Hunger zu stillen. Also, wie stille ich Hunger? Genau, mit der Ernährungspyramide. Okay, dann habe ich überlegt in der Predigtvorbereitung, wenn es menschlichen Hunger gibt für den Körper, dann muss es auch Hunger geben für die Seele. Und ich glaube, es ist viel schwieriger, diesen Hunger von der Seele zu definieren und auch diesen Hunger zu stillen. Ich habe mal versucht, eine Definition dafür auszuschreiben, was seelischer Hunger ist. Für mich ist seelischer Hunger die Sehnsucht nach einem zufriedenen und erfüllten Leben. Ich glaube, den seelischen Hunger kann man recht gut vergleichen mit dem körperlichen Hunger. Die 2 Punkte von dem Fehlen von Nahrung und der falschen Ernährung gibt es auch beim seelischen Hunger. Ich will euch mal von einer Geschichte erzählen, wo ich richtig seelischen Hunger hatte. Ich war in Amerika auf einer Highschool und plötzlich in dem Jahr wurden die Anerkennungen geändert, um einen ausländischen Schulabschluss in Deutschland anzuerkennen. Das heißt, ich musste nach Deutschland zurückkommen und mein Abitur hier machen. In den letzten Tagen, bevor ich wieder nach Hause geflogen bin, ist für mich meine ganze Welt zusammengebrochen. Ich habe nicht verstanden, wie sowas passieren konnte. Wie kann, wenn ich so einen guten Weg habe, alles zusammenbrechen? Meine Freunde wollten mit mir trauern und den Abschied mit mir feiern, aber in mir war nur eine innere Leere. Ich musste nach Deutschland zurückkommen und nach 1,5 Jahren ein neues Leben anfangen. Für mich ist in dem Moment meine seelische Zufriedenheit zusammengebrochen. All die intensiven Beziehungen, die ich aufgebaut habe, meine Selbstständigkeit, meine Anerkennung, meine Identität und damit auch mein Lebenssinn ist in dem Moment verloren gegangen. Ich hatte das Bedürfnis, diese innere Leere zu stillen, aber da war einfach nichts. In der Predigtvorbereitung habe ich dann gemerkt, ich hatte in dem Moment einen totalen seelischen Hunger. Und ich habe mal nachgeschaut, was wir Menschen für seelischen Hunger haben, wie das definiert ist. Psychologen haben es so definiert. Es gibt 6 Bedürfnisse für die Seele. Als erstes das Bedürfnis nach Bindung und Beziehung. Jeder Mensch hat das Bedürfnis, liebevolle und intensive Freundschaften zu haben und Bindungen zu anderen Menschen. Als zweites hat jeder Mensch das Bedürfnis nach Autonomie. Eine bestimmte Selbstbestimmtheit und eine Selbstverwirklichung in seinem Leben. Das dritte Bedürfnis ist das Bedürfnis nach der Anerkennung und einem Selbstwert. Dass man von seinem Mitmenschen Lob bekommt und Wertschätzung. Der vierte Punkt ist das Bedürfnis nach Identität. Dass man im Laufe seines Lebens eine individuelle und unverwechselbare Persönlichkeit entwickelt. Das fünfte Bedürfnis ist das Bedürfnis nach körperlichem Wohlbehagen. Dass wir gesund sind und körperlich fit sind. Und das sechste Bedürfnis und das letzte ist das Bedürfnis nach Sinn und Spiritualität. Dass wir im Laufe unseres Lebens unseren Lebenssinn finden und dass wir eine Bedeutung in dieser Welt haben. Ich denke, ihr kennt alle diese Bedürfnisse in eurem eigenen Leben. Und ich bin davon überzeugt, dass diesen seelischen Hunger zu stillen, diese Bedürfnisse zu stillen, genauso wichtig ist, wie den körperlichen Hunger zu stillen. Also, wie stille ich den seelischen Hunger? Ich glaube, wir müssen uns intensiv damit beschäftigen und diesen Bedürfnissen nachgehen und uns in unserem Leben damit beschäftigen. Nachdem ich nach diesem Bruch aus Amerika wieder hier in Deutschland gelandet bin, habe ich genau das getan. Ich habe mich ganz intensiv mit diesen Bedürfnissen beschäftigt. Ich habe mich relativ schnell in ein Mädchen verliebt und ihr könnt euch vorstellen, dadurch war mein allgemeines Wohlbefinden erstmal total gesteigert und ich hatte Schmetterlinge im Bauch. Dazu habe ich eine Sportart gefunden, wo ich in meinem Alltag alle meine Energie rauslassen konnte. Ich bin in eine neue Stufe gekommen, habe mich dort relativ schnell eingefunden und ich habe unglaublich gute neue Freunde gefunden. Und in meiner Freizeit habe ich mich mit meiner Identität beschäftigt. Was sind meine Stärken und meine Schwächen? Und in dem Moment war mein Leben perfekt und vollkommen. Für mich war alles gut. Aber ich will ehrlich mit euch sein, das ist nicht so geblieben. Dass ich diese Bedürfnisse erfüllt habe, war für mich nur für den Moment. Nichts Vollkommenes. Irgendwas hat gefehlt. Ich schaue nochmal einmal in die Bibel zurück. Ich glaube, den 4 Aussätzigen, von denen wir in der Lesung gehört haben, ging es so ähnlich wie mir. Sie waren total verzweifelt. Sie sagen in der Bibel: Was sollen wir hier sitzen und auf den Tod warten? Gehen wir in die Stadt, so verhungern wir. Bleiben wir hier, verhungern wir auch. Warum also nicht in das Lager der Syrer gehen? Wenn sie uns am Leben lassen, dann haben wir noch einmal Glück gehabt. Wenn sie uns umbringen, ist es auch egal. Hier wären wir sowieso gestorben. Die 4 Aussätzigen waren unglaublich verzweifelt und hatten keine Perspektive. Den Aussätzigen, die vor der Stadt waren, ging es noch mal schlechter als den Menschen in der Stadt. Sie hatten nicht nur einen körperlichen Hunger, sondern auch einen seelischen. Sie waren schlimm krank und waren von der Gesellschaft ausgestoßen. Sie standen zwischen allen Menschen. Aber trotzdem haben sie einen winzigen Hoffnungsschimmer. Sie wollen in das feindliche Lager gehen und dort hoffen, nicht getötet zu werden. Sie gehen ein unglaublich großes Risiko ein und setzen alles auf eine Karte. Ja, die 4 Aussätzigen suchen an einer Stelle, wo kein normaler Mensch suchen würde. Hunger.
Ja, Mattes hat von Hunger gesprochen und ich werde jetzt von Festessen sprechen. Wer von euch wurde mal beschenkt? Also, ich hoffe mal alle, wie ihr schon seht. Also, allein diese Woche gab es so einen geilen Sonnenaufgang. Ich glaube, es war der Donnerstag oder so. Und sogar heute Abend hat einer von euch den Sonnenuntergang gesehen. Keiner? Ah, gut. Der war auch richtig cool. Aber jetzt denkt mal zurück. Wann war das letzte Mal, wo ihr beschenkt wurde? Egal wie groß, wie klein. Wann war das letzte Mal, wo ihr eine gute Situation hattet? Denkt mal drüber nach. Also bei mir war das diesen Donnerstag. Diesen Donnerstag habe ich meine Deutschklausur zurückbekommen. Ihr müsst wissen, ich habe in Deutsch noch nie besser als in 3- geschrieben. Und ich hatte eigentlich ein gutes Gefühl, dass ich vielleicht sogar die 3- schaffe. Und dann ist ein Wunder geschehen. Ich meine es ernst. Ich habe eine 3+ bekommen. Dankeschön. Ich war so glücklich, aber so erstaunt, ich war einfach ausdruckslos. Keiner hat wahrscheinlich gemerkt, dass ich so glücklich war. Und ich hätte fast zu der Lehrerin gesagt, warte mal, Frau Friedrich, ich glaube, das ist nicht meine Klausur. Es war wirklich krass. Aber jetzt denkt mal zurück an das letzte Mal, wo ihr so richtig beschenkt wurde. Also besser als eine 3+ in Deutsch. Wo ihr so richtig einen Wow-Moment hattet. Ich glaube, jeder von euch hatte so einen Moment. Denkt mal drüber nach. Die 4 in dieser Geschichte hatten auch so einen Moment. Lass uns mal in den Text hereinschauen. Sobald es dunkel wurde, machten die 4 sich auf den Weg zum Heerlager des Syrer. Doch als sie zu den ersten Zelten kamen, konnten sie weit und breit keine Menschen entdecken. Denn der Herr hatte die Syrer das Donnern von Pferdehufen und den Lärm heranbrausender Streitwagen hören lassen. Als ob ein riesiges Heer im Anmarsch wäre. Das sind die Könige der Hethiter und Ägypten mit ihren Truppen, hatten die Syrer gedacht. Bestimmt hat der König von Israel sie zu Hilfe gerufen. Gleich greifen sie an. Hals über Kopf hatten die Syrer in der Abenddämmerung die Flucht ergriffen. Ihre Zelte, die Pferde und Esel, ihr ganzes Hab und Gut, alles hatten sie zurückgelassen und waren um ihr Leben gerannt. Als nun die 4 aussätzigen Männer ins Lager kamen, gingen sie in eines der Zelte, aßen sich erstmal satt und stillten ihren Durst. Dann rafften sie alles an Silber, Gold und Kleidern zusammen, was sie dort im Zelt finden konnten, und versteckten die Schätze außerhalb des Lagers. Schnell eilten sie zurück, gingen in das nächste Zelt und nahm auch von dort alles mit, was sie an Kostbaren finden konnten, um es in ihr Versteck zu bringen. In diesem Text gibt es 2 Arten von Geschenken. Das erste, was die Männer wollten. Sie waren noch am Leben, als sie dort ankamen. Das zweite, was die Männer nicht mitgerechnet haben. So viel zu essen, zu trinken, noch vieles andere. Sogar so viel, dass sie was verstecken konnten. Lass uns mal diese 2 Arten näher anschauen. Das erste Geschenk. Sie waren noch am Leben. Ihr müsst euch mal in die Lage hereinversetzen. Diese 4 Männer mussten eine solche große Überwindungskraft haben, zu diesem Lager zu gehen. Das ist wie wenn man in Fortnite oder Call of Duty in das offene Feld geht, wo eigentlich jeder dich abballern kann und du nirgends verstecken kannst. Oder vielleicht für die Älteren jetzt hier im Raum ein anderes Beispiel. Zum Beispiel in Pac-Man. Wenn man zu der Frucht gelangen will, aber das ist umzingelt von Geistern. Also, Das ist eigentlich total unsinnig. Warum macht man sowas? Sie waren so hoffnungslos und hatten nur diese kleine Hoffnung, die Mathe schon erwähnt hat. Aber sie sind trotzdem gegangen. Und der Fakt ist, sie sind am Leben geblieben. Sie hatten es geschafft und haben eine gute Entscheidung getroffen. Das war schon ein Geschenk an sich. Aber jetzt war noch das enorme Problem, sie hatten so großen Hunger. Also so richtig großen Hunger noch. Die vier Männer sind in das erste Zelt reingegangen. Wir können mal Bibelstelle sehen. Dann rafften sie alles an Silber, Gold und Kleider zusammen, was sie dort im Zelt finden konnten, und versteckten die Schätze außerhalb des Lagers. Sie sind in sein Zelt reingekommen. Und sie haben wahrscheinlich sowas gesehen. Das nächste Bild bitte. Essen. Sachen. Okay, jetzt vielleicht nicht ein Fernseher, eine Stereoanlage und McDonald's essen. Ich weiß, es wäre auch gut gewesen wahrscheinlich. Aber sie hatten so viel. Sie haben sich alles haben. Sie konnten alles haben. Essen, trinken. Und es gab so viel, wie wir in dem Vers gesehen haben, dass sie es sogar versteckt haben. Ihr müsst euch vorstellen, vor ein paar Stunden, vor ein paar Tagen, hatten die nichts, einfach nichts. Und natürlich ist es dann selbstverständlich, dass sie was verstecken. Es gibt ja so viel. Und das Krasse ist, die eilten dann, sagt es sogar in dem Bibelvers, zurück in das nächste Zelt. Und in dem nächsten Zelt gab es genauso viel. Es gab so viel. Ich stell mir das mal so vor. Der Erste ist da reingekommen und stand da mit offenem Mund und weit offen gerissene Augen. Neben ihm hat einfach gestrahlt. Seine Augen haben geleuchtet. Wow! Daneben ihm war so wie ich und war ausdruckslos, wie bei meiner 3+. Der war so, der konnte es nicht fassen. Und der Letzte, der hat einfach vor Freude geheult. Sorry, das kann ich jetzt nicht nachschlagen. Aber ihr könnt euch vorstellen, die waren so glücklich. So ein richtiges Festessen. So als ob sie das Lotto geschafft haben. Aber jetzt, wir haben diesen Text. Was heißt es für uns? Was sagt es über Gott aus? Wir können das Lager der Syrer und die Fülle davon vergleichen mit Gottes Gnade. Gott hält jederzeit das beste Geschenk für uns bereit. Seine unverdiente Gnade. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum brauche ich Gottes Gnade? Mein Leben ist doch schon gut. Gottes Gnade brauchen wir, sodass wir in seine Gegenwart kommen können und dass wir Beziehung mit ihm führen können. Und die dieses Geschenk, diese Entscheidung schon gemacht haben, angenommen haben, die haben sehr wahrscheinlich schon erfahren, wie kostbar es ist, mit ihm zu gehen. Er will euch so viel geben. Ein Beispiel davon: In meinem Sommer war ich schon so oft beschenkt. Ich war bei einem Lager ein Mitarbeiter. Das Lager war für Kinder von Strafgefangenen. Ihr müsst euch vorstellen, dieses Camp, dieses Lager für die ist einfach das Highlight des ganzen Jahres. Die lieben dieses Camp. Und eigentlich war vorhergesagt für dieses Camp, dass es fast jeden Tag regnen sollte. Und ihr müsst euch vorstellen, ja, man hat so richtig schönes Wetter davor, man freut sich so. Aber man hat da gleichzeitig auch noch die ja, dieses so Gefühl, alles ist neu. Man weiß nicht genau. Und dann kann Wetter so ein richtigen Stimmungskiller sein. Das schlechte Wetter. Und in den ersten zwei Vorbereitungstagen gab es auch schlechtes Wetter, hat geregnet. Aber dann während des Lagers hat es kein einziges Mal geregnet. Es war so krass. Es war schon richtig cool. Aber an dem letzten Tag hat es doch geregnet. Also es war nicht das ganze Camp. Und ja, der letzte Tag ist der entscheidendste Tag für die Kinder. Da freuen sie sich am meisten, aber es ist auch schwierig. Und da ist so Wetter, schlechtes Wetter, Regen, Wind, so richtig ein Stimmungskiller, wie ich schon davor gesagt habe. Und wir haben gebetet, also wir haben es nicht verstanden. Die ganze Woche kein schlechtes Wetter. Und dann an dem Abend, also den Rest vom Tag konnten wir im Zelt verbringen. Es war noch okay und so. Aber am Abend wollten wir rausgehen und was Besonderes machen. Und da hat es dann auch aufgehört zu regnen. Und das Krasseste von der ganzen Geschichte war, was ich eigentlich auch noch nicht davor erzählt habe, ist am Anfang, an dem Tag bei der Vorbereitung, gab es einen Regenbogen. Das war schon richtig cool. Aber dann an dem letzten Tag, wo es dann geregnet hat und dann aufgehört hat, haben wir alle so nochmal einen richtig fetten Regenbogen gesehen. Und es war wie, als ob Gott sagen wollte, hey, ich habe das ganze Camp in meiner Hand. Und es war richtig, richtig cool. Weil vor allem das Camp auch noch war unter dem Motto von Frieden. Und der Regenbogen steht in der Bibel auch für Frieden. Und Gott will uns so, so viel mehr geben, so viel mehr schenken. In dem Vers, in einer anderen Übersetzung, Neues Leben, können wir das bitte einblenden, steht es, als die aussätzigen Männer am Rande des Lagers ankamen, gingen sie in eines der Zelte, aßen, tranken und schleppten Silber, Gold und Gewänder heraus und versteckten alles. Sie waren nur am Rande des Lagers. Wie viel mehr hätte sie erwartet, wenn sie weiter reingehen würden. Und das Gleiche ist mit Gottes Gnade, mit Gottes Fülle, mit Gottes Großzügigkeit. Wir erfahren oft nur den Rand. Er hat so viel, dass er uns geben will. Und manchmal ist es auch unerwartet. Also die vier Männer haben jetzt nicht erwartet, dass die so viel bekommen. Und der Regenbogen war auch nicht erwartet. Aber ich ermutige jeden von euch, lernt ihn kennen. Vertraut ihm. Er will euch so viel schenken. Festes.
Hunger, Festessen, weiter sagen. Wenn ihr die drei Worte mitnehmt von diesem Abend, dann ist das alles, was wir erreichen wollen eigentlich. Haben wir vorher uns überlegt als Predigtteam, Hunger, Festessen, weitersagen, wenn ihr das mitnehmt und das so in der Woche mal so durch euch hindurchgehen lasst, dann haben wir gewonnen. Weitersagen. Juri Gagarin war der erste Mensch im All. Und am 21. April 1961 kam er zurück von diesem Flug. Und er soll gesagt haben, Gott habe ich da oben nicht gesehen. Heute weiß man, das waren Fake News, denn die Führung der damaligen UdSSR hat ihm diese Worte in den Mund gelegt. Er selbst hat sie gar nicht gesagt. Aber das zeigt, mit welcher Perspektive wir unterwegs sein können. Die Menschen in unserem Bibeltext hatten auch ganz unterschiedliche Perspektiven. Ja, da waren die Syrer. Und die hatten die Perspektive, es gibt keinen Gott. Und das, was sie da wahrgenommen haben, das waren andere Könige, das waren andere große Heerscharen, große Heere. Und die greifen jetzt an und deswegen müssen wir abhauen. Das war deren Perspektive. Dann gab es die Menschen in der Stadt, die eingeschlossen waren in dieser Stadt und die am Verhungern waren. Und diese Menschen wussten, dass es Gott gibt. Das war das Volk Gottes. Und sie haben sicherlich gebetet, Gott wirke du. Und ihr Eindruck war, wir beten, aber Gott macht nichts. Wir beten und trotzdem müssen wir hier hungern oder vielleicht sogar verhungern. Das war ihre Perspektive. Und dann sind da noch diese vier Aussätzigen, die losziehen und dann in dieses Lager kommen, keinen Menschen weit und breit entdecken, sich das überhaupt nicht erklären können und in diese Zelte kommen und völlig überwältigt sind. Gott handelt und sie kriegen das überhaupt nicht eingeordnet und sind völlig überwältigt davon, was ihnen passiert. Drei Perspektiven. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir in einer dieser Perspektiven uns wiederfinden. Dabei ist es völlig egal, ob ich nun Gott wahrnehme, an ihn glaube oder nicht. Das ändert nichts an Gottes Realität. Das ändert nichts daran, dass er schon längst handelt. Mein Problem ist nur, dass ich von meiner Warte aus so wenig Möglichkeit habe, Gott wahrzunehmen. Ich kann von meiner Seite aus, ja, ich habe Gott nicht in der Tasche, er ist mir nicht verfügbar. Ich bin darauf angewiesen, dass Gott sich mir offenbart. Wir Menschen sind darauf angewiesen, dass Gott sich uns zeigt. Und er tut das auf verschiedene Art und Weisen. Das, was Mathis gesagt hat, dieser Hunger. Ich glaube, Hunger, dass unsere Seele Hunger hat, dass wir den Eindruck haben, es muss doch noch mehr geben. Ich bin davon überzeugt, das ist eine Art, wie Gott sich offenbart. Eine zweite Art, wie er sich offenbart, ist, dass er dann sich anbietet als Hungerstiller. Dass er sich anbietet als ein, ja, als ein Freund, als ein Retter oder Erlöser, wie auch immer wir das nennen. Gott offenbart sich. Vielleicht sitzt du jetzt hier und sagst, alles schön und gut, aber ja, so mit dem Hunger und mit diesem Gott als Retter, da kann ich gar nicht so viel anfangen. Mein Leben ist okay, bin gut gesettet und ja, ich brauche Gott eigentlich nicht. Und es gibt eine weitere Art, wie Gott sich offenbart. Gott offenbart sich als Auftraggeber. Und ich habe gemerkt, so, vielleicht ist das auch eher so eine männliche Art, Gott wahrzunehmen. Gott offenbart sich als Auftraggeber, als Herausforderer. Und vielleicht spricht das dich mehr an. Er offenbart sich als Auftraggeber. Wir haben in Vers 9 ein interessantes Wort. Wir können das mal lesen. Da sagten diese vier, nachdem sie das sich gut satt gegessen hatten, Sachen versteckt hatten, das ist nicht richtig, was wir hier tun. Heute ist ja ein Freudentag. Wir haben eine so gute Nachricht für die Leute in der Stadt und behalten sie für uns. Wenn wir unsere Entdeckung erst morgen früh melden, dann wird uns das zur Sünde. Sünde, klar hast du gedacht. Ich komme in den Gottesdienst und man liest die Bibel, da muss ja dieses Wort irgendwie vorkommen. Und ich weiß nicht genau, welche Verknüpfung du hast, wenn du Sünde hörst. Wahrscheinlich ist es so, dieses alles, was Spaß macht, ist verboten. Aber es gibt eine Übersetzung für dieses Wort, eine Bedeutung für dieses Wort, und die heißt zielverfehlt. Eine Übersetzung für das Wort Sünde ist Zielverfehlung. Ja? Dass mein Leben am Ziel vorbeifliegt. Ja, so wie bei dieser Zielscheibe. Ein paar Mal geschossen, nie getroffen. Das ist Zielverfehlung. Das ist das Wort, was die Bibel auch übersetzt, interessanterweise, mit Sünde. Zielverfehlung. Weißt du, diese vier Jungs, die haben sich satt gegessen, die haben Schätze versteckt und die Bibel wertet das gar nicht, die sagt nicht, das ist verkehrt, das steht da nicht. Das war völlig okay. dass sie sich satt gegessen haben, dass sie getrunken haben, dass die was versteckt haben für sich. Und das ist sicherlich schon toll gewesen für diese vier. Ein super Tag. Und ich sag mal, das ist ja eigentlich unsere Situation. Ja? Wir wissen ja kaum noch, wohin vor Überfluss. Jedes Mal, wenn ich einkaufen gehe, stehe ich meistens ziemlich überfordert vor diesem Wurstregal und frage mich mal, was wolltest du jetzt eigentlich nochmal mitbringen? Also Überfluss, das ist genau unsere Situation. Aber das Entscheidende für diese vier war, und das ist auch ein Wort, was in unserem Text vorkommt, heute ist ein Freudentag, steht da, ein Tag der guten Nachricht. Man könnte auch übersetzen, ein Tag des Evangeliums. Evangelium heißt ja nichts anderes wie gute Nachricht. Und das Besondere an diesem Tag war, dass diese Außenseiter, die vor der Stadt leben mussten, die zwischen allen Fronten waren, die ausgegrenzt waren, für die war heute ein Tag, dass sie zu den Freudenboten werden konnten. Das war das Besondere an diesem Tag. Klar, satt essen, Schätze verstecken, auch toll. Aber sie wurden von den Ausgegrenzten zu den VIPs. Und wenn sie das nicht gemacht hätten, dann wäre dieser Tag verstrichen, die Chance ihres Lebens. Dann wäre dieser Tag am Ziel vorbeigeflogen. Gott hatte diesen Tag geschaffen, damit diese vier von den Außenseitern zu den Freudenboten werden konnten. Das war ihr Auftrag. Das war das, was Gott in ihr Leben hineingelegt hatte. Gott wollte, dass ihr Leben an diesem Tag ins Zentrum trifft. Und weißt du, das möchte ich dir zusagen, das ist Gottes Absicht für dein Leben. Gott möchte, dass dein Leben ins Zentrum trifft. Gott möchte nicht, dass dein Leben, und das ist ja ein bisschen das Problem bei unserem Leben, so viele Schüsse haben wir nicht. Gott möchte, dass dein Leben ins Schwarze trifft, ins Zentrum trifft. George Washington Carver wurde 1863 geboren als Sklave und er hatte das Riesenvorrecht, dass er bei einem Besitzer aufwuchs, der es ihm ermöglichte, zur Schule zu gehen. Und die Lehrer erkannten das Wahnsinnstalent. Der Mann war hochintelligent. Er hatte eine Leidenschaft für Botanik. Und sie ließen ihn die Schule absolvieren und studieren, Botanik studieren. Und er ging jede freie Minute, ging der raus und grub in der Erde und forschte nach Pflanzen. Und er war tiefgläubig, dieser Mann. Und mit einem Augenzwinkern erzählt er von einem Nachmittag, wo er am Tisch sitzt und betet. Und er sagt, Gott, ich bin so begeistert von deiner Schöpfung, ich möchte die ganze Schöpfung verstehen und durchdringen. Und Gott sagt, George, das ist eine Nummer zu groß für dich. Und dann öffnet er die Augen nach dem Gebet und sein Blick fällt auf eine Erdnuss. Und er hat den Eindruck, Gott sagt ihm, das ist deine Größe. Beschäftige dich mit der Erdnuss. Und George Washington Carver nimmt diese Herausforderung Gottes an. Er nimmt diesen Auftrag an und er entwickelt 300 verschiedene Möglichkeiten, was man aus einer Erdnuss machen kann. Und er denkt da nicht nur irgendwie spinnend drüber nach, sondern er entwickelt wirklich Verfahren, 300 verschiedene Dinge, die man aus Erdnüssen machen kann und baut Industriezweige auf für die Verarbeitung von Erdnüssen. Aber damit nicht genug. Dann kauft er sich einen Pferdewagen und fährt zu den völlig verarmten Farmern im Süden Amerikas. Weil sie hatten immer nur Baumwolle angepflanzt. Und Baumwolle hatte den Boden ausgelaugt. Und dann gab es einen Kapselkäfer, der sich ausbreitete und die gesamte Ernte immer wieder vernichtete. Und die Leute waren tief verarmt. Und er bringt ihnen Evangelium. Ja? Er redet mit ihnen über den Glauben. Und dann bringt er ihnen die Erdnuss. Und er bringt ihnen bei, wie man Erdnüsse anpflanzen kann. Er bringt ihnen bei, wie man Boden kultiviert, wie man düngt. Und er sagt, und euren Ertrag, den bringt ihr mir, weil ich habe schon ganz viele Ideen, was wir daraus machen. Und George Washington Carver war dafür verantwortlich, dass der Süden Amerikas wieder zu einer blühenden Landschaft wurde. Er hat den Auftrag Gottes angenommen. Er hat das ernst genommen, was Gott in sein Leben hineingelegt hat. Und er hat den Menschen die Liebe Gottes ganz praktisch rübergebracht. Und sein Leben traf damit ins Zentrum. Das Leben von George traf ins Zentrum. Wisst ihr, ich bin total stolz auf unsere kleine Gemeinde. Diese Woche war eine absolute Hammerwoche. Am Mittwochmorgen gab es hier ein Frühstück mit Thema. 130 Leute sind gekommen und es waren 10 Mitarbeiter, die das alles vorbereitet haben. Am Freitagabend gab es eine Ladies Night. 70 Leute sind gekommen und 12 Leute haben das vorbereitet. Gestern war hier ein Tag, da haben wir im Prinzip alles auf links gezogen und haben das Außengelände und das Haus auf Vordermann gebracht. 28 Leute sind gekommen und haben gearbeitet. Heute, seit 12 Uhr, sind 30 Jugendliche hier gewesen und haben alles vorbereitet für diesen Gottesdienst. Und ich bin so stolz auf diese kleine Gemeinde. Wisst ihr, und das ist für mich, dass ich dazugehören darf. Und heute, hier sind Leute, die haben ganz praktisch gearbeitet. Es gibt Leute, die haben technisches Verständnis, die haben das möglich gemacht mit der Musik, dass man es hört, dass man es drüben hört, in dem anderen Raum. Es gibt Musiker, es gibt Künstler, es gibt Leute, die werden nachher das Catering machen, es gibt Leute, die haben vorher schon gekocht. Wisst ihr, total unterschiedlich das Leben, was Gott in mich hineingelegt hat, und dann Gottes Liebe ganz praktisch weitergeben. Heute ist ein Tag der Freude. Das muss doch raus. Da möchte ich andere zu einladen, weitersagen, und dann trifft mein Leben ins Zentrum. Und ich bin davon überzeugt, da wo ich selbst diesem Hunger nach und mich von Gott beschenken lasse, mich satt esse an seiner Liebe und das dann weitergebe, da trifft mein Leben ins Schwarze. Und es ist zutiefst erfüllend. Es macht zutiefst Sinn, andere zu diesem Gott, der uns satt machen will, einzuladen. Hunger, Festessen. Weiter sagen.